Deutschlandfunk Interview.
Wer sich heute Morgen schon gewundert hat, warum es hier und da orange leuchtet an Kirchen, Ministerien, beim Deutschen Fußballbund. Damit setzen viele Organisationen ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Am Internationalen Tag für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen oder kurz auch international Orange Day genannt. Das Thema ist aktueller und drängender denn je, auch bei uns in Deutschland. Erst in der vergangenen Woche haben das Zahlen des Bundeskriminalamts belegt und auch eine Studie zu Femiziden. Gewalt gegen Frauen nimmt zu. Im analogen, im digitalen Leben und das oft einfach deshalb, weil Frauen Frauen sind. Ferda Attermann ist uns jetzt zugeschaltet, die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung und sie leitet auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Schönen guten Morgen, Frau Attermann.
Schönen guten Morgen, Frau Zerback.
Wird das Leben für Frauen in Deutschland immer gefährlicher?
Ich glaube, das kann man aus der polizeilichen Kriminalstatistik jetzt nicht unbedingt ableiten, aber wir sehen, dass die Übergriffe zugenommen haben und zwar ganz schön erschreckend. Mich hat besonders erschreckt, dass die politisch motivierte, also explizit frauenfeindliche Übergriffe, dass die zugenommen haben. Das heißt, Frauen werden wirklich immer öfter einfach nur, weil sie eine Frau sind, beleidigt, herabgewürdigt oder eben auch mit Gewalt versehen, also angegriffen und leiden darunter. Das heißt, die Sicherheit in Deutschland ist erstmal nicht gewährleistet. Ob das zugenommen hat, das wird man sich nochmal ganz genauer angucken müssen.
Und dass diese Gewalt, also gegen Frauen, einfach weil sie Frauen sind, aus diesen Motiven, die Sie gerade geschildert haben, dass die zunimmt, wie erklären Sie sich das?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Ich kann natürlich jetzt nicht in die Täter reinblicken, was genau sie einzeln umtreibt. Aber was wir schon sehen oder was wir annehmen können, ist, dass sich darin vielleicht gesamtgesellschaftliche Entwicklungen widerspiegeln. Das ist eine Vermutung. Also wir haben nun mal als Beispiel in den USA einen Präsidenten, der grab them by the pussy gesagt hat. Und das scheint da irgendwie in Ordnung zu sein und normal zu sein, dass er sagt, fass den Frauen in den Genitalbereich. Wir haben haufenweise frauenfeindlichen, also misogynen Content-Inhalte auf sozialen Medien, in denen gesagt wird, wenn die Frau nicht tut, was du willst, dann darfst du sie auch ruhig mit Gewalt dazu bringen, hol dir, was dir zusteht. Und das spiegelt sich dann möglicherweise auch so wieder, dass manche denken, naja, dann darf ich das eben auch mal zuschlagen oder mal bespucken oder mal angreifen.
Und dabei haben ja sicher viele das Gefühl, wir waren da doch schon mal weiter. Also vieles von dem, was Frauen vor allem in den 60ern erkämpft haben. Ist das nun die Gegenreaktion auf diese Errungenschaften?
Ich würde vor allem einmal noch ganz kurz sagen, vor der Gewalt kommt ja die Haltung. Also wir reden an diesem Tag über Gewalt und das ist total wichtig. Ich glaube, wir müssen uns aber wirklich auch nochmal angucken, woher kommt es im Sinne von, was sind die Einstellungen dahinter? Und da sehen wir das die sexistischen Einstellungen. Und das ist jetzt so ein bisschen der Verweis auf die 50er Jahre. Frauen an den Herd, Frauen an ihren Platz, nämlich als Mutter, als eben fürsorgende Frau, die dem Mann ein gutes Leben ermöglicht, dass das offenbar zugenommen hat. Das zeigen Untersuchungen und das zeigt ein bisschen auch der Alltag, den Frauen in Deutschland offenbar zunehmend erleben. Und da müssen wir schon ran. Ich glaube, das sind Rückschritte. Ob die jetzt, also was genau die Reaktion ist, warum das jetzt Rückschritte sind, finde ich gar nicht so wichtig als die Frage, was müssen wir jetzt tun?
Ja, mich treibt da noch um, ob das wirklich Rückschritte sind. Also das wird ja gemeinhin als Backlash, als Rollback bezeichnet. Aber ist es wirklich so, dass es da echte Fortschritte gab oder eben gar nicht mal? Und das tritt jetzt nur zutage.
Also es gab auf jeden Fall Fortschritte in der Repräsentation, also Sichtbarkeit von Frauen. Frauen haben mehr Führungskräftepositionen bekommen, haben mehr Sichtbarkeit in der Politik. Wir hatten jahrelang zum ersten Mal, aber dann sehr lange eine Kanzlerin. Wir haben Parteivorsitzende. Also es hat sich schon sehr viel verändert, wenn ich das jetzt mal mit den 80er Jahren oder den 50er Jahren vergleiche. Und ich weiß noch nicht, ich tue mir immer ein bisschen schwer damit zu sagen, der Rollback, also die Gewalt ist die Antwort darauf, dass Männer nicht klarkommen, dass da jetzt auch mal eine Frau Kanzlerin ist oder eine Frau ihre Vorgesetzte, sondern ich glaube, dahinter steckt dann doch eher eben diese gesellschaftliche zunehmende Akzeptanz. Wenn in den sozialen Medien Jugendliche jeden Tag von Influencern gesagt bekommen oder sehen, dass eben Männlichkeit durch Muskeln und durch ein hübsches Mädchen an der Seite, das aber auch tut, was man sagt, wenn das sozusagen Männlichkeit definiert, dann macht das, glaube ich, mehr mit ihnen, als wenn sie eine Vorgesetzte haben oder eine Lehrerin, die selbstbewusst ist und jetzt nicht nur in der Küche am Herd steht. Wobei ich das gar nicht abwerten will. Im Gegenteil, ich glaube auch gerade Mütter und diese Rollenbilder sind total wichtig. Aber ich tue mir ein bisschen schwer damit zu sagen, Frauen haben große Fortschritte gemacht und deswegen schlagen die Männer jetzt zurück.
Was ist
im
denn,
wahrsten Sinne des Wortes.
Was ist denn mit männlichen Vorbildern? Gibt es die genug? Wo brauchen wir die?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben bei der Frage zum Beispiel, was muss jetzt geschehen, muss man schon sagen, Prävention, Aufklärung und vor allem in der Schule ist das total wichtig. Also wir müssen, glaube ich, mit Jugendlichen und mit jungen Menschen, gerne auch mit allen Erwachsenen, über Rollenbilder sprechen. Also was ist Männlichkeit, was ist Frau sein, was bedeutet das in der Gesellschaft, welche Modelle gibt es davon und ist das wirklich alles so simpel? Und kann man da nicht auch finden, eine Frau kann sehr, sehr vieles sein, ein Mann kann aber auch sehr, sehr vieles sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben gerade, besonders was Männlichkeit angeht, und da würde ich mitgehen, ein Rollback, das hin zu diesem alten klassischen Bild von Männer müssen stark sein, Muskeln haben, die Frau ernähren, aber eben auch ein bisschen offenbar unterdrücken.
Sie sagen, Prävention ist ganz wichtig, geben Ihnen viele andere Expertinnen und Experten ja recht. Gleichzeitig sehen wir, viele Präventionsprogramme sind unterfinanziert. Was würden Sie denn sagen? Also wenn jetzt das Argument Geld ins Feld geführt wird, an der Prävention zu sparen. Was muss man denn da an Kosten gegenrechnen? Also selbst wenn man jetzt mal den menschlichen Faktor ausklammert, das hat ja Folgekosten, wenn an der Prävention dann wiederum gespart wird.
Auf jeden Fall, das zeigen Studien. Also wenn man nicht investiert in Bildung, wenn man nicht investiert in Aufklärung und nicht investiert in Prävention, in Frauenhäuser, in Beratungsstrukturen, dann hat das massive Folgekosten, sei es im Gesundheitswesen, sei es am Arbeitsplatz entsprechend. Das wirkt sich ja auf alle möglichen Lebensbereiche aus. Und das wird aus meiner Sicht viel zu wenig gesehen. Ich würde allerdings gerne einen Punkt als Antidiskriminierungsbeauftragte auch nochmal machen. Es geht eben nicht nur um Geld. Es geht schon auch darum, dass die gesetzliche Lage so angepasst wird, dass sich Frauen gegen Gewalt, aber auch gegen Diskriminierung im Alltag wehren können. Und da sind wir in Deutschland ehrlich gesagt noch ziemlich, da haben wir noch einige Hausaufgaben zu machen. Ich sage es mal so. Wir haben im Zivilrecht so absurde Situationen, dass Frauen am Arbeitsplatz diskriminiert werden dürfen, aber auf dem Nachhauseweg oder in der Fahrschule oder beim Einkaufen, Entschuldigung, andersrum, dass sie eben nicht diskriminiert werden dürfen, dass da ein Verbot der Diskriminierung am Arbeitsplatz gilt, aber eben nicht in allen anderen Lebensbereichen. Und das können wir auf jeden Fall anpassen und verbessern. Da gibt es internationale Vorbilder und wunderbare Regelungen, die wir uns angucken können und an denen wir lernen und besser werden können. Und Menschen müssen sich wehren können. Das ist mir ganz wichtig. Also wenn Frauen Gewalt, aber auch Diskriminierung im Alltag erleben, dann brauchen sie Möglichkeiten, sich zu wehren. Und wenn sie sich nicht wehren können, dann hat auch das natürlich schreckliche Folgen.
Gleichzeitig zeigen die neuen Zahlen auch aus der vergangenen Woche und die Statistik, dass nicht mal die Hälfte der getöteten Frauen sich vor ihrem Femizid an die Polizei gewendet hat. Um da mal mit Giselle Pellicot zu sprechen, da hat ja auch die Scham offenbar noch nicht die Seite gewechselt. Wie kann das gesellschaftlich erreicht werden? Mal ganz davon abgesehen, dass natürlich auch ein Vertrauen in die Polizei da sein muss.
Ja, es ist ganz wichtig, dass Sicherheitsstrukturen, in dem Fall die Polizei zum Beispiel, auch sensibilisiert ist dafür, dass sie die Opferperspektiven aufgreifen können, dass dann, was niemals passieren darf, ist, glaube ich, dass sich jemand meldet und dass dann gesagt wird, naja, war wohl ein innerfamiliäres Missverständnis, ist jetzt geklärt, ne, alles klar. Und das andere ist, dass man es auch proaktiv, was ja auch gemacht wird, zum Beispiel mit dieser Telefonnummer gegen Gewalt an Frauen, mit dieser Hotline, dass niedrigschwellige Angebote gemacht werden. Und da muss ich sagen, sind wir schon mit der Hotline zum Beispiel für Gewalt an Frauen einen großen Schritt weitergekommen. Da rufen jeden Tag viele Frauen an.
Ferda Attermann sagt das. Wir müssen zum Punkt kommen. Vielen Dank, die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung war das. Vielen Dank, Frau Attermann, für das Interview.
Sehr gerne.